Hallo zu Da haben wir den Salat, dem Frühgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Jens vom Frühteam und ich freue mich, dass ihr uns heute zuhört, denn wir widmen uns wieder einem wichtigen Thema, dem Erhalt der Nutzpflanzenvielfalt. Und jetzt werden sich einige vielleicht fragen, gab es dazu nicht schon eine Podcast-Folge? Richtig, damals haben wir mit Patrick Kaiser über alte Sorten gesprochen. Und diese Folge können wir euch auch sehr ans Herz legen. Wir haben aber gemerkt, dass das Thema Sortenerhalten euch in der Community sehr beschäftigt und uns natürlich auch. Wir haben ja in der Früht-App mittlerweile auch ein sehr großes Pflanzenlexikon mit über 3000 Sorten und täglich werden es dank eurer Hilfe noch mehr. Also, weil das Thema Sortenerhaltung so viele von euch interessiert, wollen wir heute nochmal den Fokus darauf legen und mehr darüber erfahren, wie wir selbst in unseren Gärten zum Erhalt der Sortenvielfalt beitragen können. Und dafür haben wir heute Mara Müller vom Verein Arche Noah zu Gast. Herzlich willkommen, Mara. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Mara, du bist Umweltbildnerin und Gärtnerin und bei Arche Noah im Bildungsbereich tätig. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen kurz erläutern, was macht der Verein Arche Noah und wie ist überhaupt entstanden?
Ja, der Verein Arche Noah ist inzwischen schon über 30 Jahre alt und ist tatsächlich entstanden aus einer Handvoll Gärtner und Gärtnerinnen, die festgestellt haben, dass sie viele Sorten, die sie noch von früher kannten, von ihren Eltern und Großeltern, gar nicht mehr als Saatgut im Handel bekommen. Und dann ist natürlich auch die, ja, und dass sie auch gar nicht mehr selber wussten, wie können wir denn dieses Saatgut selber auch wieder gewinnen. Mhm. Und daraus ist der Verein Arche Noah entstanden. Ist in den 30 Jahren ordentlich gewachsen. Wir haben inzwischen gut 15.000 Mitglieder.
Wow.
Ein Samenarchiv mit ungefähr 5.500 Kulturpflanzensorten und Herkünften.
Wow. Wo ist dieses Samenarchiv und wie kann man sich das vorstellen?
Das Samenarchiv ist in Niederösterreich, in Schiltern. Das ist nicht öffentlich zugänglich. Neben dem Samenarchiv ist der Schaugarten der Arche Noah, der öffentlich zugänglich ist, wo man also auch viele Kulturpflanzen kennenlernen kann, aber auch sehen kann, wie die vermehrt werden, wo man sie auch verkosten kann, weil es eine Gartenküche gibt. Also der Schaugarten der Arche Noah ist wirklich eine Reise wert. Es finden dort Bildungsprogramme statt und vieles rund um die Kulturpflanze. Es gibt einen Shop, wo man Pflanzen, Saatgut und Literatur erwerben kann.
Auf dieses Saatgutarchiv kommen wir nachher vielleicht nochmal zu sprechen. Aber was ist denn deine Aufgabe dort im Verein?
Meine Aufgabe im Verein ist tatsächlich die Bildungsarbeit. Die Arche Noah ist ein Verein zur Erhaltung, Entwicklung und Verbreitung von Kulturpflanzenvielfalt. Und um diesen Zielen gerecht zu werden, braucht es einfach auch das Wissen um diese Kulturpflanzen. Wie baue ich sie an? Kann ich auch diesen Weg gehen vom Saatgut zum Saatgut? Das heißt, wie gewinne ich Saatgut? Und was heißt das Ganze, wenn ich das in einem biologischen Kontext machen möchte? Und dafür steht die Arche Noah für biologischen Anbau. Was heißt das? Wie kann ich dann mit Pflanzenschutz umgehen? Und diese ganzen vielen Themen, die da außenrum dranhängen. Und da bin ich eine derjenigen, die die Kurse entwickelt und auch durchführt.
Und an diesen Kursen kann ich als Normalbürger einfach teilnehmen?
Genau, wir haben inzwischen ein breites Online-Angebot auch, was natürlich fein ist als Ergänzung, um einfach auch die Distanzen anders überwinden zu können und vielleicht auch manche Situationen, wo man von zu Hause nicht so gut wegkommt, die Leute da anders mit reinholen zu können. Es gibt aber auch Präsenzkurse in Schiltern und zum Teil auch in Wien und in ganz Österreich, die natürlich dann nochmal eine andere Qualität haben. Weil Gärtnerthemen sind wunderbar so, auch in einem Online-Format wie wir. Das ist jetzt auch gerade machen im Gespräch. Aber im Garten direkt ist natürlich nochmal was anderes, weil ich dann die ganzen anderen Sinne einfach auch nochmal mitnehmen kann und etwas begreifen kann im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr macht aber nicht nur Bildungsarbeit, sondern auch wirklich konkrete Projekte im Verein. Kannst du da vielleicht mal Beispiele nennen?
Ja, also Projekte im Sinne von diese Kulturpflanzenvielfalt, die wir im Samenarchiv haben, die muss natürlich erhalten werden. Das heißt, es werden jedes Jahr in unseren Gärten, aber auch teilweise über Mitglieder, innen, die für uns eine Vermehrung übernehmen, muss das Saatgut ja wieder auch frisch zurückkommen. Samen sind ja nicht unendlich lange haltbar. Je nach Art ist das sehr unterschiedlich. Das heißt, diese Vermehrungsarbeit ist wirklich ein großer Schwerpunkt. Aber wir haben darüber hinaus auch immer wieder Projekte, die wirklich zeitlich abgegrenzt ist, wo wir mit unterschiedlichen Partnern zusammenarbeiten, um nochmal einen Bereich weiter aufzumachen. Das heißt, wir arbeiten zusammen mit Betrieben auch, wo Sorten gesichtet werden und auch weiterentwickelt werden. Ein ganz tolles Projekt, was die Weiterentwicklung anbelangt, ist das Bauernparadeiser-Projekt, was jetzt schon wirklich auch fast 15 Jahre läuft. Das heißt, es haben sich Bauern und Bäuerinnen zusammengeschlossen, Direktvermarkterbetriebe, die alte Paradeiser-Tomatensorten vermarkten möchten, aber natürlich dann auch teilweise, was Pflanzengesundheit anbelangt, und an die Grenzen kommen. Nicht jede alte Sorte ist der Wunderwutzi und kann alles. Und das heißt, es ist einfach auch wichtig, diese Sorten auch mitzunehmen in die Zukunft. Und das heißt unter anderem auch dann damit in eine Weiterentwicklung zu gehen, in einen züchterischen Prozess, der in dem Fall dieser Gruppe wirklich partizipativ läuft. Das heißt, dass da wie in alter Tradition auf den Betrieben entschieden wird, wo wollen wir hin, was sind unsere Ziele, wie können wir das gemeinsam erreichen, wie gehen wir da dran und wie können wir das umsetzen als Gruppe. Das ist ein ganz, ganz schönes, erfolgreiches Projekt.
Super. Ich habe es in der Einleitung ja schon mal gesagt, wir haben in einer Podcast-Folge schon mal mit Patrick Kaiser über das Thema alte Sorten gesprochen. Mhm. Ich würde aber gerne noch mal aus deinem Mund hören, was ihr als Verein Alchenoa unter sogenannten alten Gemüsesorten versteht. Habt ihr da eine Definition?
Ich glaube, es gibt keine ganz einheitliche Definition. Da müsste man schon mal erstmal klären, was ist eine Sorte? Also ich habe vorhin gesagt, wir haben Sorten und Herkünfte. Eine Sorte ist normalerweise etwas in unserer Definition, das ist beschrieben, das ist publiziert auf irgendwo. Da gibt es wirklich ein klares Bild, was man greifen kann. Im Gegensatz dazu eine Landsorte, wo wir auch sehr viele bei uns im Archiv haben, wo es nicht klar ist, ist das überhaupt jemals eine Sorte gewesen, die beschrieben wurde auch irgendwo, oder ist das einfach etwas, was da in langer Tradition, sage ich jetzt mal, in einer Familie immer weiter vermehrt wurde und sich womöglich dann auch der Familie entsprechend und den Kochgewohnheiten der Familie entsprechend und den optischen Vorlieben der Familie entsprechend entwickelt hat. Dadurch, dass das Saatgut immer wieder genommen wurde und damit eine Selektion stattfindet. Also das ist das eine. Dann haben wir aber auch natürlich in diesem Kontext der alten Sorten immer wieder auch viele drinnen, die mehr die Raritäten wären. Also eine Melotria zum Beispiel, also diese kleinen Gürkchen, die so ein bisschen aussehen wie Mini-Wassermelonen und so zitronig schmecken. Das ist etwas, was ja bei uns jetzt nicht unbedingt als alte Sorte zu werten ist, aber in diesem Kontext der Raritäten einfach dann mit dabei ist und nicht allgemein so verfügbar ist als Saatgut in jedem Geschäft und an jeder Stelle und auch nicht im Handel als Frucht so häufig ist. Und auch diese Dinge haben wir dann bei uns im Archiv. Das heißt, alte Sorte beschrieben, wo könnte man zeitlich das ansetzen, was eine alte Sorte ausmacht? Auf jeden Fall das Samenfest. Das würde ich als wichtiges Kriterium für eine alte Sorte nehmen. Das heißt, dass wir da noch vor dieser Hybrid-Mode sind, der großen Saatgutfirmen. Aber alte Sorte kann auch schon sein, also so aus der Zeit des Züchterbooms, in den 1900 bis 1920er, 30er Jahren, da wurde unglaublich viel, da hat jeder Gemüsebaubetrieb mehr oder weniger auch selber Züchtungen betrieben und es ist sehr viel Sortenvielfalt auch entstanden in der Zeit tatsächlich. Rund um Wien gab es 90 Saatgutfirmen, das ist Wahnsinn. Also von einfach fast wirklich sehr, sehr viele Betriebe haben da selber noch Spaß dran gehabt. Mendel ist ja gerade wieder aus der Schublade gekommen, nachdem er eigentlich verschwunden war und dann haben alle angefangen irgendwie auch Sorten zu entwickeln. Und dann ist es eigentlich erst in den 50er Jahren vielleicht auch schon vorher, also es gab eine große Sortenbereinigung dann auch schon im Dritten Reich, wo sehr viele Sorten verschwunden sind, vom Markt genommen wurden und dann aber eben mit der Industrialisierung der Landwirtschaft, da würde ich den Bruch sehen, wirklich, wo dann die modernen Sorten ins Spiel gekommen sind, die andere Kriterien hatten, wo es dann sehr stark darum ging, wie maschinenkonform kann ich die ernten, wie kann ich da, also da geht es ja, wie kann ich die auch gut lange transportieren, quer durch Europa am besten. Und das sind ganz andere Kriterien und da würde ich dann eher also die Grenze setzen, vielleicht in den 50er Jahren, da beginnt eine andere Zeitrechnung der Sorten.
Jetzt schreibt ihr auf eurer Website eine Zahl, die hat, glaube ich, Patrick Kaiser auch so ähnlich gesagt, seit 1900 sind 75% der Kulturpflanzenvielfalt in Europa schon zurückgegangen. Das heißt, 75% der Sorten sind eigentlich verloren. Das ist ja Wahnsinn. Was sind denn da die Ursachen?
Ja, eben. Also diese industrielle Revolution ist eine der ganz, ganz großen Ursachen tatsächlich, wenn wir jetzt nochmal zum Beispiel Tomatenparadies, ich mache mit den Schrägstrich, den
sprachlichen. Ist ja gut, man hört uns ja in Deutschland und Österreich.
Das heißt, wenn wir Tomatenparadieser nehmen, dann gibt es ja diese Ochsenherztypen, diese wirklich wunderbaren, großen, herzförmigen, ganz, ganz zartfleischigen, mit sehr wenig Samen drin, also für Samenproduktion eher mühsam, aber geschmacklich wunderbar, die man so wunderbar aufschneiden kann. Die sind so empfindlich, so druckempfindlich, dass die aus dem Handel einfach verschwunden sind, weil ich kann sie nicht transportieren.
Ja. Die modernen Sorten,
die dann von Spanien bis nach weiß nicht wohin transportiert werden, die kann man mehr oder weniger als Tischtennisball verwenden, weil sie so hartschalig sind. Und das ist einfach... Also diese ganzen weichschaligen Sorten sind verschwunden, weil sie diesen Transport nicht schaffen. Andere Sachen sind verschwunden, weil sie nicht homogen genug sind. Also viele alte Sorten sind nicht so einheitlich und schaffen deswegen auch die Prüfung, nicht die europäische Prüfung in den europäischen Saatgutkatalog. Und ich darf nur in den Handel bringen, also als Saatgut in den Handel bringen, was in diesem Katalog steht. Und da findet die Prüfung statt in Südfrankreich. Es ist ein System, wo es um ein konventionelles Anbausystem geht. Und ein Kriterium, um diese Prüfung zu schaffen, ist eine extreme Homogenität. Das heißt, die müssen alle gleich sein. Also gleich hoch, gleich aussehend, gleich reif sein. Und das schaffen weniger alte Sorten. Und das ist ja auch eigentlich im Hausgarten dann wieder der Vorteil der alten Sorten. Da möchten wir das ja gar nicht. Da möchten wir das Erntezeitfenster eher weiter haben. Da finden wir es ganz in Ordnung, wenn die auch nicht ganz einheitlich sind. Weil wir dann da auch ein größeres genetisches Spiel haben, was dann wieder in dem einen Jahr schaffen die einen das besser, im anderen die anderen. Also das ist kann auch ein Vorteil sein. In einem industriellen Anbausystem ist es nicht gewünscht. Da ist die Homogenität gewünscht. Und auch das war für viele alte Sorten dann einfach das Aus. Also auch diese Gesetzgebung, wo diese Homogenität gefordert ist, und die ist in den 60er Jahren entstanden.
Also ich finde es ja eigentlich viel schöner, dass es so eine Vielfalt hat und verschiedene Formen und mal ein bisschen kleiner und größer. Aber ja, wenn man sich das so anhört, dieses System ist natürlich einerseits irgendwie nachvollziehbar, was der Handel oder wir als Verbraucherinnen da irgendwie brauchen, aber andererseits auch total bizarr.
Ja.
Also.
Und ich glaube, wir sind auch an einem Punkt, wo wir uns schon immer wieder auch kritisch die Frage stellen sollten. Wir sind in einer Gesellschaft, die sehr sozusagen geleitet ist, auch von diesen Regeln des großen Marktes. Mhm. Und wir sollten uns zwischendrin einfach mal fragen, wer ist das denn eigentlich?
Ja, also machen wir den Handel oder macht der Handel uns?
Und es entstehen, Gott sei Dank, in Österreich ist das wirklich ein Boom, sehr, sehr viele kleine Gemüsebaubetriebe, Kleinstbetriebe, sogenannte Market Gardening-Betriebe, die auf Vielfalt setzen. Und es sind Gott sei Dank immer mehr KundInnen bereit, und Vielfalt auch zu kaufen. Allerdings braucht es da dann auch die Schulung. Also auch das ist etwas, was wir in den Projekten immer wieder feststellen, dass wir alle natürlich auch Kinder unserer Gesellschaft und unserer Zeit sind. Hm. Und das, was wir kennen, was vertraut ist, das ist einfach leichter dann auch zu nehmen als etwas, was wir nicht kennen und was nicht vertraut ist. Und also ein ganz spannendes Projekt habe ich mal begleitet. Da ging es auch um Sichtungen von alten Sorten auf Betrieben, auf Direktvermarkterbetrieben. Und eine von den Partnerinnen ist auf den Markt gefahren und hat die Kundinnen mit eingebunden und befragt und eine Verkostung gemacht von, sie hatte 10 verschiedene Gurkensorten. Da waren kleine Weiße dabei, dann eher welche, die sehr kantig sind, dann die klassischen Schlangengurken, ganz unterschiedliche Typen in Farbe und Form. Und sie hat einen Fragebogen gemacht und eine Verkostung und die Leute waren begeistert. Also es war eine Win-Win-Win-Situation. Sie hatte Daten zur Auswertung, die sie an uns weitergeben konnte. Die Kunden haben sich wertgeschätzt gefühlt. Und das macht natürlich auch eine Kundenbindung. Also es war wirklich eine tolle Sache. Und sie hat zeitgleich in einem Bio-Supermarkt auch Gurken gelegt. Die gleichen Sorten, ohne eine Verkostung, ohne einen Hinweis. Und es sind eigentlich nur die Schlangengurken genommen worden. Mhm. Alles andere ist dann fraglich, schmeckt mir das? Was mache ich damit? Also da müssen wir einfach auch die Leute mitnehmen, wenn wir möchten, dass diese Dinge wieder mehr in die Breite gehen. Also wenn die Sorten mehr in die Breite gehen sollen, dann braucht es auch einfach diese Schulung oder dieses Angebot der Verkostung. Und das ist auch etwas, was die Arche Noah so oft wie möglich macht, dass wir einfach den Leuten Lust machen, das auszuprobieren.
Ja, ja, umso wichtiger ist die Aufklärungsarbeit, die ihr da leistet bei Arche Noah. Du hast gerade schon geschmackliche Eigenschaften auch hervorgehoben, die alte Sorten haben oder eine geschmackliche Vielfalt, die uns so vielleicht gar nicht mehr bewusst ist. Bezieht sich das auch auf Nährstoffeigenschaften?
Da bin ich tatsächlich nicht die Fachfrau. Also da kann ich nicht so viel dazu sagen. Beim Geschmack ist es auf jeden Fall so. Und es ist so, dass vielleicht doch bei einem Beispiel, wir sind es inzwischen gewohnt bei Salaten, dass die möglichst mild schmecken. Also ich sag mal möglichst doch nichts. Mhm. Also so ein moderner
Kopfsalat,
der schmeckt eigentlich nicht wirklich nach viel. Alte Salatsorten sind häufig so, dass sie noch mehr, von den Ahnen dabei haben. Also sprich vom zum Beispiel Kompasslattich, der so leicht Bitterstoffe mit dabei hat. Mhm. Das sind wir gar nicht mehr gewöhnt. Das ist nicht bei allen alten Sorten so, aber es ist von der Kulturpflanzenentwicklung ist es so, dass wir bei den modernen Sorten immer weiter von diesen Wildformen weggekommen sind, wo noch zum Beispiel Bitterstoffe ein bisschen mit dabei waren. Das sind natürlich aber Stoffe, die, also nicht bei allen Kulturen, aber zum Beispiel bei Salat oder bei Zichorien, für uns sehr gut sind, weil sie den Stoffwechsel anregen. Mhm. Also das wäre vielleicht so ein kleiner Hinweis. Aber ich bin tatsächlich keine Ernährungswissenschaftlerin. Von daher, ich vermute, dass es schon so ist. Die Wildpflanzen, also im Vergleich die Wildpflanzen zu den Kulturpflanzen, da ist es ein großer Sprung, tatsächlich was Inhaltsstoffe anbelangt. Und ich nehme an, dass das doch auch nochmal ein Sprung ist zu den modernen Sorten.
Und du hast gerade das Thema moderne Landwirtschaft schon angesprochen, wo sich jetzt normalerweise F1-Hybride mit speziellen Eigenschaften durchgesetzt haben. Vielleicht könnten wir aber noch mal ganz kurz erklären, was ist ein F1-Hybrid im Unterschied zu einer samenfesten Sorte?
Ja, also ein F1-Hybrid heißt, also das F heißt Filia, das ist die erste Tochtergeneration. Und davor ist eine Kreuzung passiert. Das Hybrid, also dieser Moment einer Hybridsorte, das kommt auch spontan, es gibt auch Spontankreuzungen immer wieder in der Natur, wo dann einfach sich zwei treffen und es passiert eine Kreuzung und dann habe ich eine F1-Hybride in der ersten Generation. In Gemüse ist es so, dass das eigentlich gemacht wird, entweder bei strengen Selbstbestäubern, das ist das, was Mendel gemacht hat, bei der Erbse, das heißt, dass eigentlich die Bestäubung bei diesen Pflanzen schon in der Blüte passiert, bevor sie sich öffnet, ist das schon alles abgeschlossen und diese Pflanzen sind natürlich dann immer genetisch sehr auf Linie, sagt man, weil sie immer wieder ja, sich selber da reproduzieren, das ist schon dann eine kleine, also genetisch passiert da schon noch irgendwo eine Mischung, weil es ist ja eine Zwitterblüte, aber es ist kein Klon, aber es ist doch gut auf Linie. Und wenn ich jetzt zwei Selbstbestäuber, die schön auf Linie sind, kreuze, dann habe ich in der ersten Generation sehen die alle gleich aus. Sind ganz einheitlich, also super für eine Anmeldung.
Ja.
Sehen alle gleich aus. Wenn ich da jetzt aber wieder Samen raussehe, zum Beispiel bei Paradeiser Tomaten, dann wird es passieren, dass ich dann in der nächsten, in der F2-Generation, plötzlich eine bunte Vielfalt habe. Da kann sein, kommt die Großmutter raus, der Großvater, was weiß ich. So, dann kann alles Mögliche passieren.
Wie bei Menschen.
Ja, das ist dann sozusagen das, was Spaß bringen kann, im Hausgarten da auszuprobieren oder und dann zu sagen, okay, die gefällt mir, die bringe ich wieder auf Linie. Also da versuche ich nach 6 Generationen bei Paradeisern, wenn ich immer nur diesen einen Typ wieder nehme, dann werde ich irgendwann eine samenfeste Sorte wieder haben. Also bei Selbstbefruchtern geht das ganz gut, eigentlich da auch spielerisch mit umzugehen. Wenn ich aber einen Gemüsebaubetrieb habe und ich ziehe Jungpflanzen und gebe die Jungpflanzen weiter, dann ist das natürlich eher ungut oder ich möchte sie selber anbauen. Also wenn ich Jungpflanzen weitergebe, dann kann ich meinen Kunden sagen, ja, also es Tomate wird es werden. Wie die aussieht, keine Ahnung.
Ja.
Wie die schmeckt, keine Ahnung. Also das ist was, das ist eher nicht so gewünscht. Bei Skräbbefruchtern, also die eigentlich ja angewiesen sind, dass davon woanders immer wieder in einem größeren Bestand, wir reden da auch von Populationssorten, immer wieder auch genetisch eine Durchmischung stattfindet. Da wird es so gemacht, dass die Pflanzen, dass ich zwei Pflanzen, Elternpflanzen sozusagen habe und die über mehrere Generationen den eigenen Pollen schlucken lasse, was sie nicht so gern machen. Das nennt sich dann Selbstdung. Und ich bringe ich sie genetisch jede Generation enger und sie werden aber auch dadurch jede Generation schwächer, weil sie in eine sogenannte Inzuchtdepression fallen. Und wenn sie dann richtig schön am Schwachpunkt sind, kurz vor der Selbstaufgabe, da bringe ich sie zusammen und dann, bam, yeah, steht eine wunderbare F1 da. Das ist das, was bei Mais zum Beispiel gemacht wird oder bei Karotten, die eigentlich darauf ausgelegt sind, dass sie diesen breiten Pool haben, den genetischen. Das heißt grundsätzlich, eine Hybride ist grundsätzlich Schlimmes, ist nicht verwerflich. Es ist allerdings, wenn wir bei unseren Kulturpflanzen nur noch auf Hybrid-Saatgut setzen, dann haben wir nicht mehr die Möglichkeit, es von einer Generation zur nächsten weiterzugeben oder das dann womöglich als Betrieb auch selber nachzubauen. Und das ist dann schon ein Problem.
Ja. Und kann man denn dann alte Gemüsesorten, so wie wir sie jetzt definiert haben, oder samenfeste Sorten überhaupt in unser modernes Landwirtschaftssystem überhaupt integrieren? Oder wie könnte sowas funktionieren und welche Herausforderungen gibt es dabei zu bewältigen? Oder ist der Zug schon abgefahren?
Nein. Es gibt viele Betriebe, die alte Sorten integrieren oder die eigentlich ausschließlich mit alten Sorten arbeiten. Also diese Gemüsebaubetriebe gibt es und auch bei bei anderen Kulturpflanzen wie Ackerfrüchten, also Getreide, ist es so, dass es da auch wieder eine wie Rückbesinnung gibt auf alte Sorten, die dann häufig nicht so ertragreich sind und durchaus vielleicht auch arbeitsintensiver sind. Aber wenn ich dementsprechend meinen Markt habe, also sprich meine Kunden, die mir das abnehmen, dann ist das durchaus etwas, was machbar ist. Die andere Frage ist da für mich eher, welche Art der Landwirtschaft wollen wir in Zukunft? Wo geht der Weg, wo geht die Reise hin? Hm. Und ich glaube, dass es uns schon durchaus bewusst sein sollte, dass die Reise, die wir die letzten Jahrzehnte eingeschlagen haben mit der großen industriellen Landwirtschaft, eher eine Reise an eine Wand ist. Hm. Wo wir umdenken müssen zugunsten der Böden, zugunsten der Diversität, nicht nur der Agrodiversität, sondern des Artenreichtums insgesamt, der Insektenwelt und. Um zukunftsfähig zu bleiben und nachhaltig zu bleiben. Also von daher ist es, glaube ich, an der Zeit, dass wieder da ein Paradigmenwechsel stattfindet und und wieder wirklich das neu gedacht wird.
Dem stimme ich absolut zu. Könnt ihr denn da auch konkrete Erfolge vorweisen, jetzt aus euren Projekten, die ihr oder andere vergleichbare Organisationen konkret erzielt habt, um alte Gemüsesorten zu erhalten und zu verbreiten?
Ja, ich denke, die Afinoa ist, was das anbelangt, wirklich sehr erfolgreich. Wir sind eine der Organisationen, die sehr stark Lobbyarbeit machen, sowohl in der österreichischen Politik, aber auch auf EU-Ebene, wenn es darum geht, eben diese Saatgut in Verkehrsbringungsrichtlinie. Momentan ist es noch eine Richtlinie, das heißt, jedes Land kann das ein bisschen individuell auslegen und Österreich legt es unserer Meinung nach sehr positiv aus. Also da ist auch die Archenur sehr beteiligt dran gewesen, uns da zu beteiligen an diesem gesellschaftlichen Prozess, sage ich jetzt mal. Es ist so, dass diese Lobbyarbeit aber auch stattfindet auf gesellschaftlicher Ebene, das heißt, alte Sorten wieder bekannter zu machen. Es gibt in Österreich sehr, sehr viele kleine Betriebe, die mit Vielfalt arbeiten. Das heißt, es gibt bei der Archenur die Partnervielfaltsbetriebe, die tatsächlich das sich auf die Fahne auch schreiben als Archenur-Partner, dass sie für alte Sorten stehen. Und die wieder in die Breite bringen. Also ich denke, dass wir da schon durchaus Erfolge vorweisen können. Ja.
Und du hast vorhin euer Saatgutarchiv schon angesprochen.
Ja.
Es gibt ja auch weltweit solche Saatguttresore. Ich glaube, der bekannteste ist wahrscheinlich da in Spitzbergen. Wie kann man sich das dann bei euch vorstellen? Also wie sieht das aus, so ein Saatgutarchiv?
Also die Archenur ist, soweit ich weiß, die größte private Genbank in Europa. Das andere, das sind eher dann auch an staatliche Institutionen geknüpft. Wir arbeiten durchaus auch mit staatlichen Genbanken zusammen, zum Beispiel mit der Genbank in Linz in Österreich, aber eben auch mit Gattersleben, der IPK. Weil das Ziel, Kulturpflanzenvielfalt zu erhalten, ein gemeinsames ist und es ist wichtig, da auch sich auszutauschen auf der Know-how-Ebene, aber eben auch, wir sind sehr dankbar, dass zum Beispiel unsere Kartoffelsammlung auch bei der IPK abgesichert ist, nochmal zusätzlich und wir das Gewicht nicht alleine tragen müssen. Allerdings gibt es schon einen, denke ich mal, grundsätzlichen Unterschied der Herangehensweise. Und das ist, dass die Arche Noah möchte gerne Kulturpflanzenvielfalt lebendig erhalten. Das heißt, ja, auch wir haben eine Gefriersammlung, um Zyklen ein bisschen rausschieben zu können, weil wir so gar nicht die Möglichkeit, die Ressourcen haben, in solchen engen Abständen auch anzubauen, wie es manchmal nötig wäre, und wir durch das Einfrieren die Keimfähigkeit verlängern können und diese Rhythmen ein bisschen strecken können. Aber unser Anliegen ist es nicht, wie in anderen großen Genbanken zu sagen, wir wollen Saatgut über 100 Jahre einfrieren. Weil das unserer Meinung nach keinen Sinn macht, sondern auch zwischendrin ein Frischluftschnappern zu Zeiten des Klimawandels durchaus Sinn macht, um sich anpassen zu können. Das ist einer der Unterschiede. Mhm. Und dass wir auch, das ist der zweite wesentliche Unterschied, nicht nur alte Sorten einlagern im Sinne der genetischen Ressource zu Züchtungszwecken. Das heißt, dass wir eben auch die alte Sorte an sich als wert erachten. Es ist schön, wenn daraus auch wieder Neues entstehen kann und sich jemand damit beschäftigt in der biologischen Züchtung, da auch neue Wege zu gehen und neue Vielfalt aufzumachen. Aber auch die alte Sorte an sich ist ein Wert und sollte lebendig erhalten werden.
Und nicht und das nur in einem, glaube ich, der Unterschied. Gefrierschrank. Ja.
Genau. Mhm. Ja.
Sehr schön. Ja, doch. Also wäre jetzt auch eine Frage gewesen, wie lange kann man solche Sorten überhaupt einfrieren und archivieren, dass sie noch keimfähig bleiben? Also das ist ja auch begrenzt, oder?
Und ich würde sagen, es ist auch einfach noch nicht klar. Mhm. Also ich war vor ein paar Jahren in Warschau in der Genbank und die frieren flüssigen Stickstoff ein. Und da ist eben der Plan, dass das 100 Jahre eingefroren bleibt. Ich meine, es kommt natürlich auch nochmal auf die Art drauf an, aber dass es 100 Jahre eingefroren bleibt und keimfähig bleibt. Also das ist so eine Zahl, die jetzt mal so im Raum steht. Um das zu überprüfen, brauche ich aber auf diesen Zeitraum eigentlich ja, erstmal. Den haben wir ja auch nicht mit dieser Technik. Ja. Also von daher, ja, es ist so eine Schätzung, dass das funktioniert. Es werden zwischendrin Keimproben gemacht, aber letztlich wissen wir das noch nicht, wie das dann wirklich ausgeht. Und da ist es dann eben wirklich der große Unterschied, ist mein Ziel dann, eine blühende Pflanze als Kreuzungspartner zu haben? Da reicht mir dann eine Pflanze womöglich,
ja,
um diese genetische Ressource zu haben? Oder möchte ich da möchte ich die Sorte lebendig erhalten? Dann ist einfach eine Zeitraum von 100 Jahren in Zeiten des Klimawandels unermesslich lange, wo wir momentan ja überhaupt nicht wissen, wo geht die Reise dahin und was ist die Pflanze dann noch in der Lage, mit den Bedingungen umzugehen, die dann herrschen.
Apropos Klimawandel, ich meine, der spielt bei der ganzen Geschichte ja auch eine Rolle.
Ja.
Also warum ist denn gerade in Zeiten von Klimawandel der Erhalt von alten Kultursorten so wichtig? Oder von dieser Genvielfalt?
Ich glaube, da sollten wir lieber von dieser Genvielfalt rechnen. Einfach weil, also wenn wir einen großen Pool an Vielfalt haben, aus dem wir schöpfen können und den wir um uns haben, dann sind da einfach welche dabei, die mit dem einen extrem besser können und die mit dem anderen extrem besser können. Und dann sind wir insgesamt einfach sehr viel resilienter. Wenn wir nur auf wenige Kulturpflanzen setzen, die wir großen Monokulturen anbauen, dann sehen wir jetzt schon, dass es wohl möglich auch in dem einen oder anderen Jahr zum fast Komplettausfall kommen kann. Von daher ist es auf jeden Fall so, dass Vielfalt macht resilient.
Ja.
Und wir sollten diesen Schatz, den wir in den Händen haben, den wir noch in den Händen haben, und übernommen haben von vielen, vielen, vielen Generationen. Also Kulturpflanzenvielfaltsgeschichte, da reden wir von 10.000 Jahren, die wir von einer Hand zur nächsten weitergegeben haben. Und den sollten wir nicht los sozusagen fallen lassen, sondern versuchen, möglichst in dieser Breite und in dieser Unterschiedlichkeit mitzunehmen. Was ja auch mit einer Breite des Genusses und einer Unterschiedlichkeit der Nutzungsmöglichkeiten zu tun hat. ja auch schade wäre, aufzugeben.
Absolut. Also ich nehme mal beides mit jetzt aus dem, was du erzählt hast. Das eine ist natürlich die geschmackliche Vielfalt, da entgeht uns ganz viel. Zum anderen ist diese Vielfältigkeit aber im Genpool auch wahnsinnig wichtig, um eine Anpassungsfähigkeit zu haben für sich ändernde Bedingungen in Zukunft.
Genau.
Lass uns mal in den Privatgarten kommen. Was können wir als GärtnerInnen und VerbraucherInnen denn überhaupt tun jetzt selber bei uns im Garten für den Artenerhalt?
Biologisch gärtnern. Das heißt, auch im Garten den Boden in den Fokus zu nehmen, zu schauen, dass ich damit gut umgehe, dass ich die Artenvielfalt im Garten willkommen heiße, dass ich nicht mit irgendwelchen künstlichen Pestiziden und Düngemitteln da reinfahre und Bodenleben und Artenvielfalt zerstöre. Das ist eins. Das andere ist, wirklich auf samenfeste Sorten zu setzen. Auch wenn ich sie selber nicht weiter vermehre. In dem Moment, wo ich das Saatgutpäckchen einer samenfesten Sorte kaufe, ermögliche ich oder sorge ich auch dafür, dass diese Sorte weiter erhalten wird. Das heißt, auch wenn ich jetzt selber noch gar nicht weiß, oder ob ich jetzt diese Krautsorte in meinem Garten vermehren kann oder will, ist es schon der Moment, dass ich durch den Kauf dieses Saatguts dafür sorge, dass diese Sorte noch am Markt ist. Also das ist auch schon ein Punkt. Ich kann aber auch dann mich auf den spannenden Weg machen, selber mich in das Thema Saatgut noch ein bisschen einzuarbeiten und zu schauen, wie ist das denn? Wie funktioniert das? Ja, also das wären so Möglichkeiten, die mir jetzt spontan einfallen im eigenen Garten. Viel sich zu trauen, Dinge auszuprobieren, einfach mal da unverbindlich zu testen. Ich muss ja nicht gleich, wenn ich meine ganze Tomatenernte dann so gestalten. Es ist gut, wenn ich meine Lieblingssorten beibehalte. Aber vielleicht kann ich auch mal andere dazu nehmen und ausprobieren, ob sie mir gefallen oder nicht gefallen.
Also an der Stelle muss ich natürlich ganz kurz Werbung machen für unseren Früht-Shop. Wir haben fast 2000 samenfeste Biosorten bei uns im Shop, unter anderem natürlich auch Saatgut von Arche Noah. Also stöbert doch mal da durch, lasst euch inspirieren und probiert doch auch mal die ein oder andere Sorte aus, die ihr bisher noch nicht kanntet. Das ist also das, was man im eigenen Garten machen kann, du hast es gerade schon gesagt. Aber kann ich denn auch als Konsument, als Verbraucherin oder Verbraucher beim Einkaufen aktiv zum Erhalt alter Gemüsesorten beitragen?
Ja, indem ich schaue, wo kaufe ich ein? Habe ich bei mir in der Gegend vielleicht die Möglichkeit, Biobetriebe zu unterstützen und von ihnen eine Gemüsekiste zu beziehen, die auf Vielfalt setzen oder Vielfalt auch mit im Programm haben? Ich kann auch im Handel das einfordern und durchaus mal anmerken, wie ist das eigentlich? Haben Sie auch vielleicht noch andere Formen von Gurken oder was kann man da noch was anderes bekommen als diese eine Sorte, die Sie immer haben? Auch das ist ein wichtiger Punkt, da den Handel auch, den größeren Handel, in die Verantwortung zu nehmen und darauf hinzuweisen. Kundenwünsche sind durchaus etwas, was ernst genommen wird. Ernster, als wir das manchmal glauben, dass unsere Wünsche ankommen in diesem Bereich. Ich kann aber auch Vereine unterstützen, wie die Arche Noah, indem ich eine Mitgliedschaft abschließe. Ich kann mich informieren über einen indem ich den Newsletter beantrage. Ich kann Patenschaften übernehmen. Bei der Arche Noah ist es möglich, auch für zum Beispiel dieses Projekt der Bauernparadeiser für einzelne Sorten Patenschaften zu übernehmen, dass dann die Betriebe dort weiter dran arbeiten können. Oder es gibt die Patenschaft für alte Obstsorten, dass alte Obstsorten wieder aufgepflanzt werden und die Bäume betreut werden. Auch das ist eine Möglichkeit, wie ich ohne einen eigenen Garten unterstützen kann und dafür sorgen kann, dass die Vielfalt erhalten bleibt.
Wunderbar, super. Wenn man mehr über dich und eure Arbeit bei Archinoa erfahren will, wo muss man da vorbeischauen?
Die Homepage www.archinoa.at, also arche-noa.at, ist die Homepage. Dort kann man dann auch das Bildungsprogramm einsehen, die Online-Kurse einsehen, wenn man nicht ganz in der Nähe ist. Kann sich auch die verschiedenen Projekte nochmal anschauen, kann eben auch den Newsletter bestellen, um Informationen zu bekommen. Wie ist das? Geht das jetzt weiter, gerade in Brüssel mit dieser Neuentscheidung des Saatgutverkehrs in Verkehrbringungsrichtlinien oder Gesetzes, je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt? Da findet man eigentlich alles, was interessant ist, je nachdem, von welcher Seite man auf dieses Thema draufschauen möchte.
Okay, wunderbar. Die Links packen wir natürlich auch unten in die Podcast-Beschreibung. Dann könnt ihr da direkt draufklicken. Zum Abschluss unserer Folge, Mara, gibt es denn noch irgendwas, worüber wir nicht gesprochen haben? Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst als Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer?
Ich glaube, wir haben einiges angesprochen. So spontan fällt mir nichts ein. Was ich gerne noch mitgeben möchte, ist Vielfalt, Diversität, in allen Bereichen ist eine große Bereicherung. Es ist doch wunderbar, dass das Leben bunt ist und nicht nur einseitig. Und es macht große Freude, sich darauf einzulassen und zu beobachten, zu kosten, zu einfach mit allen Sinnen sich auf dieser wunderbaren Welt zu öffnen. Ja. Das ist vielleicht nochmal das, was ich mitgeben kann.
Absolut, also da konntest du uns auf jeden Fall mit deiner Freude anstecken, auch mal über den Horizont hinauszuschauen und über den Tellerrand und auch mal neue Dinge auszuprobieren. Leider sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen, aber ich finde es super, wie ihr euch für den Erhalt alter Sorten einsetzt, für dieses wichtige Thema. Bitte macht weiter so, viel Erfolg mit eurer Arbeit. Schön, dass du heute dabei warst. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Zeit und all das Wissen, was du uns hier mitgegeben hast.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung und es ist sehr schön, dass es inzwischen einfach unterschiedliche Formate gibt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und da seid ihr sicher eins, was ganz fein ist.
Vielen Dank. Das war's für heute mit Da haben wir den Salat, unserem Frühgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung auf Spotify freuen. Damit helft ihr uns, dass noch mehr Menschen unseren Podcast finden und hören können. Schaut doch auch mal in unsere Früht-App, da findet ihr all das Gartenwissen, was ihr für euren Gemüseanbau braucht. Und ihr könnt euch in unserer tollen Community mit Gleichgesinnten austauschen und auch eure Beetpläne zum Beispiel miteinander teilen. Die App findet ihr in den App-Stores oder unter www.früht.app. Benutzen könnt ihr Früht sowohl am PC, Laptop, iPad als auch auf eurem Smartphone. Eure Daten werden auf allen Geräten synchronisiert. Ihr könnt also am großen Bildschirm planen und den Beetplan habt ihr dann auch auf dem Handy im Garten jederzeit dabei. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, im Früht-Shop findet ihr jede Menge biozertifiziertes, samenfestes Saatgut, unter anderem auch von Archinoa. Da könnt ihr also gerne mal stöbern. Wenn ihr ansonsten Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne unter hello@früht.app. Und damit wünschen wir euch weiterhin viel Spaß beim Gärtnern. Gerade ist Anzuchtzeit, demnächst kommen die Jungpflanzen raus. Dabei wünschen wir euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.